Lachen ist gesund. Daran ist nichts auszusetzen. Und Witze können ein schönes Mittelchen sein, gesund zu bleiben. Aber Witze haben auch ihre Risiken und Nebenwirkungen. Und leicht kann es passieren, dass wir einen Witz erzählen und das Lächeln im Gesicht des Gegenübers gefriert. Ja, und dann kommt der Satz: Das finde ich aber gar nicht komisch. Genau dieser niederschmetternde Satz ist der Titel des Buches von Helmut Karasek, in dem es um Witze geht, die ohne ihren Sitz im Leben nur halb so schön sind. Guten Tag, Herr Karasek.
Guten Tag.
Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie einen Witz erzählt haben, den Sie am liebsten nicht erzählt hätten?
Ich erinnere mich sehr deutlich, dass ich mit meinen Kindern am Wörthersee war und saß am Abend vor dem Abendessen in der Bar und unterhielt mich mit einem Mann über Herrn Qualtinger. Und ich sagte zu dem Barkeeper: Kennen Sie das Krüppellied von Herrn Qualtinger? Und er sagte ja, und ich hab's angefangen zu singen. Das ist so ein Hohn auf die Wiener Gemütlichkeit. Die erste Strophe geht so: Krüppel haben so was Rührendes, haben was Verführendes. Wann ich einen solchen Krüppel sehe, wird mir ums goldene Wiener Herz so weh. Und meine Kinder waren in der Nähe und gaben mir völlig verzweifelt Zeichen. Was ich nicht sah, dass hinter mir in einer Ecke eine Frau in einem Rollstuhl saß. Und das war meinen Kindern furchtbar peinlich.
Und es ist gar nicht so leicht, auf so eine Situation zu reagieren, nicht?
Nein, ich habe es zu spät gesehen. Ich denke, es gibt immer Tabus mit Witzen. Einer meiner Lieblingswitze ist zum Beispiel ein Papstwitz. Den würde ich Ihnen gern erzählen. Er handelt von dem großartigen Johannes Paul II. Er war sehr reisefreudig. Dieser Papst war zum Staatsbesuch in Kanada, und zwar in Quebec und Montreal, also im frankophonen katholischen Kanada. Und bevor er zurückfuhr, fragte ihn das Episkopat, ob sie ihm noch einen Wagen mit Chauffeur zur Verfügung stellen könnten, damit er in einem Tag einen Eindruck von der Weite Kanadas bekäme. Das machen die, der Papst steigt hinten ins Auto, der Chauffeur fährt los, der Papst fängt unruhig auf seinem Sitz zu rutschen an, sagt: Entschuldigung, das ist ja hier so eine weite Landschaft. Ich komme aus dem engen Kirchenstaat, der ist keine 2 Meilen im Quadrat. Dort kann man nicht richtig Auto fahren, auch nach Castel Gandolfo ist es nicht so. Darf ich denn mal hier an Steuer, sagt der Chauffeur. Kein Problem, der Chauffeur setzt sich hinten hin, der Papst an Steuer. Kurz darauf wird er von einer kanadischen Streife gestoppt. Kurbelt das Fenster runter, der Sergeant läuft sofort zu seinem Auto zurück, ruft den Lieutenant auf der Polizeistation an und sagt: Ich habe ein Problem. Sagt: Was haben Sie für ein Problem? Ich habe eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Geben Sie dem Mann doch einfach ein Ticket. Ja, ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist ein hohes Tier. Höher als ich, Lieutenant, ich fürchte, höher als Sie. Höher als der Innenminister? Ich glaube auch, Lieutenant. Ja, wer ist es denn? Sagt: Keine Ahnung, aber der Papst ist sein Chauffeur.
Was würde überhaupt in Ihrem Buch stehen, wenn es den lieben Gott, die Bibel und die Kirche nicht gäbe?
Sehr wenig. Also mein Lieblingswitz ist ein Witz, der handelt eigentlich von der italienischen Mama. Das ist Jesus und die Ehebrecherin. Er bringt die Menge zur Ruhe, die gerade die Ehebrecherin steinigen will. Als ich übrigens als Kind solche Szenen las, war das nur eine biblische Vergangenheit. Inzwischen weiß ich, wie nah das in bestimmten Gegenden noch sein kann. Das als ernster Hintergrund. Jedenfalls, er sagt: Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Schweigen. Auf einmal kommt aus einer Gegend ein Stein geflogen. Er guckt hin und sagt, Mama, du nervst.
Oh ja, wer ohne Sünde ist. Wenn man sich ihr Buch in die Hand nimmt, dann fällt auf, dass Gedanken und Witze zum Älterwerden ganz viel Raum einnehmen. Darüber sprechen wir gleich. Bei uns im Studio ist Helmut Karasek. Er hat ein Buch über Witze und ihre Geschichten geschrieben. Herr Karasek, wenn man Ihr Buch in der Hand hält, dann fällt schon auf, dass viele Geschichten und Witze sich um das Älterwerden drehen. Braucht man viel Humor, wenn man älter wird?
Ich glaube, ja. Es gibt ja das berühmte Buch Alt werden ist nichts für Feiglinge von Fuchsberger. Und Alter erfordert einen gewissen Mut und einen Galgenhumor, weil man sich mit dem Alter auseinandersetzen kann, am besten, wenn man Solidarität findet. Marcel Reif, der Sportreporter, hat mir einen meiner Lieblingsalterswitze erzählt von einem alten Mann, der zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe nach dem Sex immer so ein Pfeifen im Ohr. Darauf sagt der Doktor, was erwarten Sie in Ihrem Alter? Standing Ovations?
Sie sind ja auch in Ihrem Buch jetzt nicht nur ein Witzeerzähler, sondern Sie erzählen auch die Geschichten drumherum, um die Witze und auch, dass Witze auch immer so ihren Sitz im Leben haben, also auch so ein bisschen kulturgeschichtlich bedingt sind. Und wenn man da nachliest, dann hat man den Eindruck, also früher war es schwerer, über alte Menschen Witze zu machen.
Es gibt immer Situationen von alten Menschen, die zu Märchen und Witzen herausfordern. Meine Lieblingsgeschichte ist das Märchen vom Holzlöffel. Da hat ein Ehepaar einen kleinen Sohn und einen alten Großvater, ein Bauernehepaar. Und der alte Großvater ist sehr ungeschickt. Und eines Tages zerschlägt er das Schüsselchen, auf dem ihm der Brei serviert wird. Und dann kaufen die Eltern ihm eine Holzschale und setzen ihn auch vom Tisch weg in eine Ecke, damit er dort isst. Und der alte Opa sitzt da und isst da alleine und der Enkel schnitzt eines Tages an Holz herum. Und da fragen die Eltern, was machst du denn da? Sagt er, ich mache für euch Besteck und einen Teller, wenn ihr alt seid. Und da fangen die an zu weinen und holen den Opa wieder an ihren Tisch zurück. Das ist über die Generationskrisen ist das ein wunderbares und gescheites Märchen.
Aber es war ja so früher, dass ja die Menschen, sagen wir, eher Respektspersonen war. Und heute sagt man, hey, du Alter, du und so weiter. Es ist ja so ein bisschen lässig.
Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz vom sardonischen Lachen kennen. Nach einer Theorie, die ist inzwischen nicht mehr sehr gültig, haben die alten Sarden ihre alten Leute in die Berge, in unwegsame Berggegenden gebracht, die dort auf Felsen gesetzt, damit die nicht mehr zu Hause als unnötige Esser da sind. Und die sind da verhungert. Und im Tod hatten sie ein Grinsen, das sardonisches Grinsen heißt. Also es gibt schon im Altertum immerfort Geschichten darüber, dass der Respekt vor alten Leuten auch fehlte. Ich glaube, den Respekt muss man sich sozusagen durch Gebote erwerben. Und ich glaube, die Religion ist ein gutes Gebot, um dies sozusagen anzuregen. Ich meine, eines der wesentlichsten Elemente des Christentums war es ja, die Alten zu speisen und zu pflegen. Das Wort Hospital kommt nicht ungefähr daher. Das war eine große Aufgabe. Und in der Bibel gibt es unendliche Geschichten von fantastischem Alter. Es gibt auch böse Geschichten über das Alter. Zum Beispiel die Geschichte über Susanna im Bad, wo die alten Richter sie gierig belauschen und dann sie verführen wollen und wenn sie nicht willig ist, ihr was antun und Gott bestraft das. Also es gibt schon auch da Geschichten, die zeigen, das Alter ist immer auch ein Gegenstand der sozialen Kritik und der sozialen Satire und des Witzes.
Ja, wir sprechen gleich weiter. Helmut Karasek ist bei uns im Studio. Er ist viel unterwegs, um die Kultur des Witzes und Geschichten aus seinem Leben zu den Leuten zu tragen. Herr Karasek, heute, wo alles Spaß und Fun ist, gibt es denn noch sowas wie den politischen Witz?
Na, es gab sehr gute Witze über Clinton. Es gab auch sehr gute Witze aus dem Astronautenzeitalter, weil man da zum ersten Mal ja Kontakt zum Himmel hat. Da gab es den Witz, wo der erste Astronaut aus dem Weltraum zurückkommt und er wird zum russischen Präsidenten Brezhnev eingeladen und der fragt, gibt es ihn? Und der Astronaut nickt und da sagt Brezhnev, das habe ich befürchtet, ich gebe dir 1 Million, erzähl's nicht weiter. Dann kommt er zum amerikanischen Präsidenten und sagt, gibt es ihn? Und sagt der Astronaut, ich habe nichts gesehen. Da sagt er, das habe ich befürchtet, gibt ihm auch 1 Million. Dann kommt er zu Willy Brandt, der damals Kanzler war, und da sagt Willy Brandt, gibt es ihn und sehe ich ihm ähnlich?
Sie waren ja jetzt die Woche viel im Fernsehen zu einem traurigen Anlass, nämlich wegen Günter Grass.
Ja.
Großer deutscher Schriftsteller, er ist gestorben, Sie kannten ihn. Wissen Sie, war er ein Freund von Witzen?
Ja, er hat sogar welche erzählt. Er hat aus der Gefangenschaft sogar einen Witz erzählt, den ich damals gut nachvollziehen konnte. Ich bin im Stolberg im Erzgebirge nach 45 zur Schule gegangen und es gab wirklich nichts zu essen. Es war eine ganz furchtbare Hungerszeit. Und was haben wir in der Schule im Biologieunterricht gemacht? Wir haben Kalorientafeln gemalt. Grün, Eiweiß, Gelb, Fett und so weiter. Vom Fisch, vom Fleisch, von der Wurst, um irgendwas mit Essen zu tun zu haben. Und Günter Grass erzählte mir, dass in der Gefangenschaft sehr viel Witze über das Essen gemacht wurden und über Feinschmeckerei. Und er erzählte mir einen Witz, wo 2 berühmte Köche einen Ochsen schlachten. Und in den Ochsen tun sie ein Schaf. Und in das Schaf tun sie Geflügel. Und in das Geflügel legen sie 2 Oliven und dann braten sie das tagelang. Dann wird der Ochse weggeschmissen, das Schaf weggeschmissen, das Geflügel weggeschmissen, die Tauben weggeschmissen, bis die Oliven übrig bleiben. Dann legen sie sich die Oliven auf den Teller, sagt der eine, großartig. Aber der Ochse hat nicht genug grünes Gras gefressen. Darauf sagt der andere, und die Taube wurde nicht mit genügend Körnern gefüttert.
So konnte man dann sich die Situation auch ein bisschen mit Humor besser reden.
Ich glaube ja. Also man macht immer Witze, meist darüber, was einem fehlt. Deshalb sind sogenannte unanständige Witze in der Vorpubertät und im Alter so häufig. Die einen, weil sie es noch nicht haben, die anderen, weil sie es nicht mehr haben.
Witze erzählen ist ja nicht ohne Risiko. Aber wo da grundsätzlich die Grenzen liegen, darüber sprechen wir gleich. Für Sie persönlich, gibt es so eine Schmerzgrenze für Witze?
Also es gibt eigentlich widerliche Witze, die rassistische Witze. Die erkennt man aber gleich. Und man kann sich dann immer klar machen, dass beispielsweise in Shakespeares Stücken, wo angeblich Rassismus vorkommt, immer der Rassismus der Gegenstand des Stücks ist. Das beste Beispiel ist Othello. Der wird vom schmutzigen Iago so dargestellt, wie der sich einen Schwarzen vorstellt, bis er dieser Vorstellung entspricht.
Also, indem man Menschen in eine Ecke stellt, kann man sie zu dem machen, worüber man Witze macht?
Genau so ist es, ja.
Und das ist heute auch gefährlich, oder?
Ja.
Wie ist es mit den jungen Leuten? In Ihrem Buch lesen wir auch, dass Witze viel mit Zeitgeist zu tun haben. Da haben Sie ganz viele Beispiele dafür. Wie steht es denn mit den jungen Leuten? Können Sie noch Witze erzählen oder ist das eher etwas...
Natürlich, der Zeitgeist bringt wahnsinnig viel gute Witze hervor, das ist ja klar. Also es gibt Witze über Computer und über Raumfahrer und über die Autobahn und über Porsche-Fahrer und weiß der Teufel was alles, über Reiche und Arme und so weiter. Also Witze bleiben sich immer gleich. Sie wechseln, indem sie wechselnde Moden beschreiben. Ich will Ihnen dafür ein relativ harmloses Beispiel erzählen. Zur Zeit, als es noch die Schellackplatten gab, gab es den folgenden Witz: Zwei Schwangere treffen einander und sagt die eine zur anderen, du, ich muss dir sagen, du musst gut aufpassen, dass du während der Schwangerschaft nichts Erschreckendes erlebst, weil es könnte sonst bei deinem Baby sich bemerkbar machen. Ach, sagt die andere, das glaube ich nicht. Als meine Mutter mit mir schwanger war, hat sie die wertvolle Schellacksammlung meines Vaters zu Boden fallen lassen. Die Platten sind zerbrochen und es ist nichts zurückgeblieben, geblieben.
Sie sind ja jetzt auch stolze 80 Jahre alt und ich habe jetzt bewusst nochmal von den jungen Leuten gesprochen. Ist Witze erzählen etwas, was so generationenverbindend ist, etwas, wo man sich immer verständigen kann?
Also Schüler erzählen wahnsinnig viel Witze. Kneipenbrüder leben von Witzen. Alte Leute erzählen sich Witze. Das heißt, es sind immer Schutzgemeinschaften. Man sagt übrigens, Humor verbindet. Das stimmt, aber er schließt auch aus. Sie müssen mal wie ich unterwegs sein und Sie sind am Abend, kommen Sie von einer Veranstaltung, dann gehen Sie zurück in Ihr Hotel, dann sitzen da noch Leute und man sitzt allein da und diese Leute erzählen einander Witze. So einsam sind sie nie wieder, weil Witze sind Sachen von geschlossenen Zirkeln. Der Tennisclub, das Altersheim, die Klasse, die Schulklasse, die Uni. Das sind alles Gegenstände, wo sich Witzzirkel bilden.
Jetzt könnt ihr ja in einen wunderschönen sonnigen Nachmittag gehen. Freuen Sie sich wieder auf die nächsten Witzebegegnungen?
Ich freue mich jetzt erstmal auf den sonnigen Nachmittag.
Helmut Karasek über die Geschichte in Witzen und Geschichten über Witzen in seinem launigen Buch, das finde ich aber gar nicht komisch, hat er sich auf Spurensuche begeben, wie Witze entstehen, wie sie wirken und warum sie so wichtig im Leben der Menschen sind. Das Buch ist bei Quadriga erschienen. Und Ihnen, Herr Karasek, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Und Ihnen vielen Dank für Ihre interessierten und mich anregenden Fragen.